Landwirt Podcast. Kritisch, praktisch, unabhängig.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Landwirthörer und Hörerinnen. Wir sind heute an der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und zu Gast sind wir beim Herrn Brandstätter und gemeinsam unterwegs bin ich mit Jonas Edecker, unserem Fachredakteur für die Rubrik Ackerbau.
Hallo, liebe Landwirthörer, auch von meiner Seite.
Heute wird es um ein spannendes Thema rund ums Saatgut gehen, wie das da mit der Patentierung für neue Züchtungsmethoden ausschaut. Und ich habe gesagt, Jonas, du darfst gleich starten mit deinem Interview.
Bitte, Sie können gerne mal erklären, was Ihre Funktion bei der Landwirtschaftskammer ist.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Anton Brandstätter. Ich arbeite in der Pflanzenbauabteilung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und bin unter anderem zuständig für die Bereiche Pflanzenzüchtung, Saatgut- und Sortenwesen und ich organisiere auch die Saatgutanerkennung in Niederösterreich.
Mhm. Kommen wir gleich mal zu dem Thema Saatgut. In letzter Zeit liest man jetzt immer wieder in den Zeitungen, da wird stark darüber diskutiert, über neue Züchtungstechniken und dass die Züchterfirma gewisse Sorten und Vorgänge patentieren lassen wollen. Wie geht es da genau vor sich? Was hat es damit auf sich?
Grundsätzlich schaut der Züchter natürlich, dass er sein geistiges Eigentum schützt, weil eine Sorte kann man relativ leicht reproduzieren, indem man einfach Saatgut anbaut und mit Erntegut hat man quasi wieder Saatgut für die neue Sorte. Und daher ist natürlich auch Bedarf da, etwas zu schützen, damit der Züchter über Lizenzeinnahmen sein Geld verdienen kann. Sonst dann wäre kein Geld da, um wieder neue Sorten zu entwickeln. Und da haben wir in Europa das System des Sortenschutzes, wo man Sorten eben schützen lassen kann. Und der Sortenschutz hat den großen Vorteil, dass sowohl der Züchter geschützte Sorten anderer Züchter nehmen kann, mit anderen Sorten oder mit seinen eigenen Sorten kreuzen kann und daraus eine eigene Sorte, eine neue Sorte entwickeln kann. Das nennt man das sogenannte Züchterprivileg. Und als zweites gibt es auch im Sortenschutz das Landwirteprivileg. Das heißt, dass der Landwirt auch eine geschützte Sorte nachbauen darf. Aber das Nachbauen ist natürlich nur für den eigenen Betrieb und den Nachbau darf er nicht verkaufen. Mhm. Das ist die zweite Frage, war natürlich die Patentierung. Im Patentrecht gibt es weder ein Züchterprivileg noch ein Landwirteprivileg. Das heißt, das darf man dann auch nicht nachbauen, was patentiert ist. Und die großen internationalen Unternehmen versuchen natürlich, wenn es irgendwie möglich ist, zu patentieren, weil das Patent ein viel stärkerer Schutz ist für die Züchter. Die kleinen oder mittelständischen Züchter, die wir in Österreich haben, lehnen diese Form der Patentierung natürlich ab, weil dadurch ja die Großen sich den Genpool schützen könnten und die Kleinen ohne Lizenzzahlung oder Erlaubnis der großen Züchter nicht frei darauf zugreifen können.
Worin liegt jetzt genau der Unterschied von Sortenschutz und von Patent an sich?
Beim Patent muss eine technische Erfindung dabei sein. Und der klassische Unterschied zwischen Sortenschutz und Patent ist eben, dass beim Sortenschutz es das Züchterprivileg und das Landwirteprivileg gibt. Das gibt es im Patent nicht.
Werbung.
An der Stelle möchte ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's.
Also das heißt grundsätzlich einmal Patente, das kommt immer von den großen Firmen und es dient eigentlich sozusagen um ein bisschen Einschränkung. Also für mich klingt das jetzt im ersten Moment nicht positiv.
Genau, es ist zumindest für die Landwirte und für die kleineren Züchter ist das sicher ein großer Nachteil. Das Thema ist halt mit der Regulierung, die die EU gerade macht, mit den neuen Züchtungstechnologien, das ist mittlerweile kurz vor dem Abschluss. Dort wird die Möglichkeit der Patentierung für alles, was mit neuen Züchtungstechnologien, also wie CRISPR-Cas, gemacht wurde, auch patentierbar sein, weil das eben eine technische Erfindung quasi ist. Ja.
Also das heißt, diese Sorten würden dann für die kleineren Züchter nicht mehr zur Verfügung stehen?
Wenn sie es selber machen, können sie es natürlich auch selbst patentieren. Aber wenn es ein großes Unternehmen patentiert, dann stehen sie nur dann zur Verfügung, wenn sie einen Lizenzvertrag mit dem Patentinhaber abschließen. Mhm. Und Natürlich, Lizenzvertrag heißt natürlich auch Lizenzgebühr bezahlen.
Das heißt, das ist dann immer mit sehr großen Kosten verbunden, wenn es dann darum geht, dass eben kleine mittelständische Unternehmen dann mit diesem Zuchtmaterial arbeiten.
Genau, es ist mit großen Kosten verbunden. Und wenn ich das Pech habe, etwas Patentiertes zu verwenden, ohne zu wissen, dass es patentiert ist, riskiere ich natürlich auch, dass ich von Patentinhaber verklagt werden kann.
Und weiß man da schon irgendwo, wo die Richtung hingeht? Kommt das Patentrecht oder kommt es nicht? Wie sind da so die Ströme?
Das Patentrecht als solches gibt es ja schon lang. Das ist die sogenannte EU-Biopatentrichtlinie, die das Ganze regelt. Und normale Sorten dürfen ja nicht patentiert werden, obwohl auch natürlich Unternehmen immer wieder versuchen zu patentieren, wo es halt irgendwie möglich ist. Aber wenn diese Verordnung über die neuen Züchtungstechnologien kommt, dass das dereguliert wird, dann ist das nach jetziger Gesetzeslage einfach patentierbar. Die EU-Kommission sagt zwar, sie machen Begleitmaßnahmen, ein Monitoring und dass man, wenn man sieht, dass das in die falsche Richtung läuft, dass man später eingreifen kann. Die Frage ist, wie wirksam halt diese Monitoring-Maßnahmen dann wirklich sind.
Was wäre aus Ihrer Sicht die beste Lösung, dass auch, also dass die Landwirte und auch die heimische Züchtung am meisten profitiert?
Die beste Lösung wäre so, wie es auch das EU-Parlament gefordert hat und wie sie auch lange auch im Rat diskutiert worden ist, dass man bei diesen sogenannten NGD1-Pflanzen, sprich die halt den konventionellen Pflanzen gleichgesetzt sind, kein Patentrecht oder keine Patente vergeben darf oder dass man in die Patente eben das Züchter- und das Landwirteprivileg einführt. Aber das kann man eben nicht mit Verordnung zu den neuen Züchtungstechnologien machen, sondern man müsste hier die Biopatentrichtlinie der EU verändern. Das Problem dabei ist halt, die wurde 15 Jahre lang verhandelt und wenn man die aufmacht, besteht halt die große Angst, dass man dann den Sack nicht mehr zubekommt.
Dann kommen wir mal vielleicht auf das Thema, Sie haben es vorher schon angesprochen, Nachbau. Was ist das genau, was darf man da und was darf man nicht? Also damit das jetzt jeder Landwirt versteht.
Genau. Die meisten Sorten sind ja EU-weit geschützt. Da gibt es die EU-Sortenschutzverordnung. Und die regelt eben, dass die Züchter ihr geistiges Eigentum entsprechend schützen können. Und da gibt es eben diese Ausnahmeregelung, das sogenannte Landwirteprivileg, dass ein Landwirt auch eine geschützte Sorte nachbauen darf. Da gibt es aber eine klar definierte Liste, welche Kulturarten nachgebaut werden dürfen. Das ist in einem Artikel dieser Verordnung drinnen. Und nur diese Kulturarten dürfen nachgebaut werden. Hybride zum Beispiel sind generell vom Nachbau ausgeschlossen, weil ein Hybrid ja grundsätzlich nicht dazu gedacht ist, dass er nachgebaut wird, weil den Heterosis-Effekt hat man nur in der ersten Tochtergeneration.
Ein Kollege von mir, der hat mit einem Landwirt berichtet, der hat nachgebautes Getreide halt dann quasi als Nachbausaatgut dann auf ein Internetportal gestellt und der hat dann da eine relativ hohe Strafe von 40.000, 50.000 Euro zu zahlen gehabt. Warum ist das so heikel? Also warum ist man da so genau?
Da geht es um zwei Dinge. Einmal geht es um einen Sortenschutz. Wenn eine Sorte geschützt ist, ist das halt das geistige Eigentum des Inhabers. Und das Zweite ist, das Saatgutgesetz regelt, dass bei Getreide oder bei den meisten landwirtschaftlichen Kulturarten nur zertifiziertes Saatgut verkauft werden darf. Und eigentlich mehr als verkauft auch angeboten, sprich in Verkehr gebracht werden darf. Und ein Nachbau ist eben kein zertifiziertes Saatgut. Und es gibt da den Verein Saatgut Treuhand Österreich oder Austria. Der sitzt in Linz bei einem Rechtsanwalt und der verfolgt eben Verstöße gegen das Saatgutgesetz oder gegen den Sortenschutz auf privatrechtlicher Basis. Und wenn jemand illegal Saatgut in den Verkehr bringt und das wird bekannt, dann gibt es von diesem Rechtsanwalt ein Schreiben mit einer Unterlassungsaufforderung. Und wenn dieser Aufforderung nicht nachgekommen wird, dann gehen sie vor Gericht.
Warum ist das so eklatant hoch? Also die Strafe, dann, was der Landwirt dann bekommen hat, das war wirklich also Zehntausende Euro im Vergleich zu dem, was er mit dem Saatgut erlösen würde. Das ist ja eigentlich nur ein Bruchteil davon. Warum ist das jetzt so genau im Vergleich? Weil wenn ich mir halt andere Sachen anschaue, da fallen die Strafen deutlich milder aus. Warum ist man da so happig?
Das ist ja keine Verwaltungsstrafe, das ist ja quasi eine privatrechtliche Strafe, kann man gar nicht sagen. Da fällt ja mehr zusammen. Wenn ich illegal Saatgut verkaufe, verstoße ich gegen das Saatgutgesetz. Und dieser Rechtsanwalt und die Firmen sagen, Wenn man gegen das Saatgut verstößt, verstößt man auch gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Sprich, es gibt einen Geschädigten, der sein Saatgut, das legal erzeugt wurde, nicht verkaufen hat können. Und die fordern dafür einen Schadenersatz. Dann fallen noch die Rechtsanwaltkosten an, die Prozesskosten an, wenn das Ganze vor Gericht geht. Und üblicherweise wird auch noch eingefordert, dass das Urteil in einer Agrarzeitung veröffentlicht wird. Und somit ist man normalerweise bei Summen von, soweit ich mittlerweile gehört habe, von 10.000 bis 15.000 Euro.
In Deutschland haben die das ja anders geregelt.
Nein, das ist ganz, in Österreich gibt es die gleiche Rechtsgrundlage wie in Deutschland. Auch die Deutschen dürfen nur das Nachbausaatgut des eigenen Betriebs am eigenen Betrieb nachbauen. Auch dort darf man das Nachbausaatgut nicht verkaufen. Es wird genauso verfolgt werden wie in Österreich. Und diese Sortenschutzverordnung aus der EU sieht vor, dass man beim Nachbau auch eine Nachbaulizenz zu bezahlen hat. Die Nachbaulizenz ist üblicherweise die Hälfte der Züchterlizenz von zertifizierten Saatgut. Und in Österreich ist das halt momentan von den Züchtern nicht eingehoben, weil die müssten das ja privatrechtlich selbst einheben. Das hebt ja nicht der Staat für die Unternehmen ein. Das ist vergleichbar mit einer Softwarelizenz oder mit der AKM, wenn sie eine Musikveranstaltung haben. Das heißt, der das Recht hat auf das geistige Eigentum, muss darum schauen, wie er zu seinen Lizenzen kommt.
Das heißt, eigentlich ist sozusagen die Situation für die österreichischen Landwirte besser als in Deutschland.
Sie ist besser in Österreich als für die deutschen Kollegen, weil die deutschen Kollegen müssen bezahlen.
Vielleicht zur Einordnung, was kann ich mir darunter vorstellen, was müssen die, also Sie haben jetzt gesagt, das ist ungefähr die Hälfte der Züchterabgabe.
Bei Getreide reden wir von Züchterlizenz von in Österreich ungefähr 15 Euro pro 100 Kilogramm Saatgut. Das heißt, es wären dann 7 bis 8 Euro pro 100 Kilogramm Nachbau. Das heißt, wenn ich 150 Kilogramm anbaue, dann wäre halt wahrscheinlich so wieder um die 15 Euro pro Hektar, was die Nachbaugebühr ausmachen würde.
Was wird passieren, wenn wir jetzt quasi kein Sortengesetz hätten, also Saatgutgesetz? Was wären da so Sachen, die passieren könnten, wenn man sagt, man weicht die Gesetze jetzt auf, die wir haben?
Das Saatgutgesetz ist in Wirklichkeit ein Schutz der Landwirte, dass sie kein mieses Saatgut bekommen, dass sie gute Sorten haben und eine gute Saatgutqualität haben. Und wenn es das nicht mehr gibt, dann wird es keine Regeln geben und es könnte in Wirklichkeit jeder Mist als Saatgut verkauft werden. Wäre wahrscheinlich auch ein großer Vorteil. Also in Amerika gibt es so ähnliche Regelungen, in den USA, da gibt es kein so strenges Saatgutgesetz wie bei uns. Da sagt man einfach, der Markt regelt alles. Wieder ein Vorteil für die großen Firmen, wie gerade Pioneer und so weiter, die ja bekannter Brand sind, denen vertrauen die Landwirte dann meistens mehr als halt irgendeinen kleinen Unbekannten. Und durch das System eben dieser Saatgutzertifizierung und unsere Gesetze ist halt geregelt, dass der Landwirt eine bestimmte Mindestqualität immer erhält.
Jetzt haben wir schon gehört, in Deutschland gibt es eben diese Nachbaugebühr zu zahlen. Wissen Sie das, wie das in anderen Ländern um uns herum funktioniert? Wir haben jetzt nur über Deutschland geredet. Gibt es auch Länder, die da noch eine andere Regelung haben? Oder?
Nein, es gibt nur eine EU-einheitliche Regelung, die einfach umzusetzen ist. Das heißt, in ganz Nordeuropa gibt es die Nachbaugebühren. Auch in unserer Nachbarschaft, in der Tschechei, in der Slowakei, in Ungarn werden diese Nachbaugebühren eingehoben. In Frankreich gibt es ein bisschen eine abweichende Regelung. In Frankreich, da wird sehr viel über Genossenschaften vermarktet. Dort gibt es keine Nachbaugebühr auf Saatgut, sondern dort werden, ich weiß nicht, wie viel sie jetzt sind, aber vor ein paar Jahren waren das dann 3 Cent pro Tonne vom Erntegut. Die werden dort abgeschöpft und werden in einen Topf gegeben, der den Züchtern zur Verfügung gestellt wird. Und diejenigen, die Z-Saatgut gekauft haben, können praktisch mit Einsenden der Belege diese Abschöpfung wieder zurückbekommen.
Wie finden Sie das System? Hätte es für uns auch einen Sinn? Oder?
Das System ist halt so, dass man damit nur die Marktfruchtbetriebe erfasst und Betriebe, die halt das Getreide oder das Erntegut verfüttern oder in andere Wege bringen, damit halt nicht erfasst. Mhm. Aber es ist grundsätzlich, wenn die erfassende Hand da mitspielt, ein relativ unkompliziertes und sicher einfacheres System als das der klassischen Einhebung, wo die Landwirte wie in Deutschland Erklärungen ausfüllen müssen, wie viel sie nachgebaut haben.
Was würden Sie einem Ackerbauern raten, der sich das erste Mal mit dem Thema Nachbau beschäftigt, beziehungsweise gibt es auch Beratungsmöglichkeiten bei Kammern, damit ich nicht irrtümlich einen Fehler begehe?
Soweit ich nur den Nachbau verwende, den ich selbst geerntet habe, habe ich kein Problem, dann begehe ich keinen Fehler. Das Einzige, was ich nicht darf es nicht verkaufen. oder sonst irgendwie weitergeben. Momentan gibt es in Österreich nichts Patentiertes, damit kann ich auch nicht gegen ein Patentrecht verstoßen. Wenn es einmal Patente gibt, dann ist das Ganze sowieso neu zu diskutieren.
Was wären so allgemein Folgen, die passieren würden bei uns, gäbe es diese Regulationen nicht? Was könnte uns drohen, wenn wir solche Schutzvorschriften nicht hätten?
Wenn es praktisch keinen Sortenschutz nicht gäbe, dann hätte der Züchter kein Einkommen. Sprich, er würde mit seinen Sorten nichts verdienen, weil es würde ihm wahrscheinlich niemand freiwillig eine Lizenz spenden. Und somit hätte er keine Geschäftsgrundlage und es gäbe keine neuen Sorten. Oder wenn, dann wird es nur Hybridsorten geben, deren Nachbau oder deren ja, wenig Sinn hat, sprich, wo der Züchter einfach durch den Saatgutverkauf dann immer sein Geld verdient. Mhm. Aber ohne den Schutz seines geistigen Eigentums wäre das Geschäftsmodell weg und er wird das Geld zum Weiterzüchten nicht mehr verdienen können.
Das heißt, man muss sich schon irgendwo klar machen, wenn man quasi nur nachbaut, schränkt man damit irgendwie die Züchtung neuer Sorten damit ein.
Genau so ist es, ja. Und wenn wir zuerst geredet haben vom Ausland, die österreichischen Pflanzenzüchter, es gibt ja ein paar sehr erfolgreiche Pflanzenzüchter auch in Österreich, die bekommen aus anderen EU-Ländern eine Nachbaugebühr.
Das heißt für uns nicht, aber für die Nachbarn.
Österreich ist ja generell so klein, dass ein Pflanzenzüchter wirtschaftlich nur vom österreichischen Markt nicht leben könnte. Das heißt, der muss sowieso einen größeren Markt bedienen, damit das Ganze wirtschaftlich ist.
Wie sehen Sie Europa generell in Sachen Sortenschutz aufgestellt und schützen wir damit die Bauern oder bringen wir sie damit eher in eine Bredouille, dass sie überhaupt wettbewerbsfähig bleiben?
Mit dem jetzigen System des Sortenschutzes schützen wir sowohl die Pflanzenzüchter als auch unsere Bauern, weil gerade dieses Züchterprivileg, das im Sortenschutz drinnen ist, war die Ursache, dass es die letzten 50 Jahre einen extrem guten Züchtungsfortschritt gegeben hat und den gibt es auch weiter immer noch. Das heißt, wir haben immer noch jedes Jahr durch die Pflanzenzüchtung zumindest rein von der Genetik her Ertragssteigerungen. Und wenn ich jetzt dann den Klimawandel dazu rechne, ist mittlerweile, wo es weniger Wasser gibt, wo es mehr Hitze ist, sogar die Stabilisierung des Ertrags schon ein großer Erfolg. Und das ist eben deshalb möglich, dass jeder Züchter die besten Sorten, die es am Markt gibt, verwenden kann, die kreuzen kann und daraus wieder eine noch bessere Sorte machen kann. Das ist eigentlich die große Stärke des bestehenden Sortenschutzes.
Das heißt, Ihrer Meinung nach ist auf jeden Fall der Sortenschutz wichtig, aber grundsätzlich sind Sie gegen diese neuen Patentverordnungen, auf das sollten wir eigentlich Landwirte pochen.
Genau, also ich finde, der Sortenschutz ist wichtig und die Patente werden mittelfristig wahrscheinlich für die kleinen Züchter ein Problem werden und werden auch Einschränkungen für die Landwirte bringen. Die Patente fördern ganz sicher verstärkt die großen Unternehmen und es ist ja auch den großen Unternehmen, wenn man mit diesen diskutiert, ja sehr wichtig, dass es Patente gibt, während die kleinen Unternehmen und die mittleren Unternehmen da ablehnend den Patenten gegenüber sind. Und im Zuge der Diskussion um die neuen Züchtungstechnologien haben wir uns seitens der Landwirtschaftskammer, der Kammer Österreich und auch der Organisation, der Bauernorganisation COPA-COGECA in Brüssel immer dafür eingesetzt, dass diese neuen Züchtungstechnologien nicht patentiert werden dürfen. Wir haben uns nur politisch leider nicht durchsetzen können.
Ist das jetzt schon durch, die Diskussion, oder wird da noch dran gearbeitet? Weil man liest immer wieder was, aber wie ist da jetzt momentan der Stand, nur damit ich es jetzt richtig verstehe?
Momentan Stand ist, dass es sowohl im Rat als auch im Parlament quasi einen Beschluss gegeben hat. Und es ist der Trilog quasi schon relativ weit fortgeschritten. Sprich, das Patent und der Rat haben schon einen Kompromisstext gefunden, in dem halt die Patente noch immer drinnen sind. Der Rat stimmt im April das letzte Mal ab und das Patent im Mai. Und wenn die beide zustimmen, dann ist die Verordnung quasi geschrieben.
Das heißt, dann kommen die Patente fix?
Auf diese neuen Züchtungstechnologien ganz sicher, weil die großen Unternehmen werden nicht darauf verzichten. Wenn sie das Recht haben zu patentieren, dann werden sie es auch machen.
Und das heißt, so wie die Pharma-Geschichten, da ist es wiederum sinnvoll eigentlich, wenn man es jetzt so betrachtet. Da haben sie für uns wiederum Vorteile.
Genau, also, und wie gesagt, diese Biopatentrichtlinie, das ganze Regel, ist ja nichts für den landwirtschaftlichen Bereich gemacht haben. Das ist jetzt einfach mit den neuen Technologien. Die Verordnung ist so alt, oder diese Richtlinie, die Biopatentrichtlinie, ist so alt, da hat es weder eine Gentechnik gegeben, oder hat vielleicht begonnen die Gentechnik, wie der entstanden ist. Da hat man halt wirklich nur auf diese klassischen, Fermenter-Prozesse abgezielt und da war halt die Landwirtschaft ein Randthema, nicht? Und Das hat sich halt mit diesen neuen smarten Techniken halt komplett verändert und die Rechtsmaterie hinkt halt immer hinten nach.
Weiterführende Beiträge und fachliche Hintergründe finden Sie in unserer Fachzeitung Landwirt. Dort beleuchten wir aktuelle Herausforderungen rund um die Land- und Forstwirtschaft, kompakt aufbereitet mit Blick auf die Praxis im deutschsprachigen Raum. Mit einem Abo bleiben Sie nicht nur informiert, sondern unterstützen auch unabhängigen, fundierten Agrarjournalismus, gerade in Zeiten, in denen die Landwirtschaft oft vereinfacht dargestellt wird. Alle Informationen zu unseren Abos finden Sie auf unserer Website www.landwirt-media.com. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Landwirt-Team.